Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Es ist die Zahl 13, Folge 13, ja, in der, und ich habe es vorangekündigt, immer etwas schief gehen muss. Und das ist auch heute passiert, bei einer ganz besonderen Ausgabe. Irgendwie ist auch jede Ausgabe besonders bei uns.
Egal. Bei uns ist jede Ausgabe besonders, aber mir wird ja des Öfteren mal Kritik zuteil, dass ich ja hier der bin, der vergisst, auf Aufnahme zu drücken oder sein Mikro übersteuert und dass der arme Sammy dann das noch alles korrigieren muss. Heute ist der Christian extra aus Rostock nach Köln gereist mit einem Mischpult und was weiß ich allem, um hier den Podcast mit mir aufzunehmen, damit ich jetzt auch bloß bei dieser ganz besonderen Folge, die besonders ist, weil wir einen Gast haben, aber da gehe ich gleich drauf ein, damit ich bloß bei dieser besonderen Folge auf Aufnahme drücke. Und jetzt hat's der Christian verpennt.
Ja, und während ich hier durch Köln gestriffen bin, hat mich die Polizei angehalten und natürlich ausgefragt, was ich hier suche, bin ich aus MV und ob ich hier geschäftlich bin. Ich sagte, ja, natürlich, wozu? Ja, na, für einen Podcast-Aufnahmen kennen Sie Retterview nicht? Ja, kennen wir. Und da hat mich die Polizei hergebracht unter der Voraussetzung, dass ich danach NRW so beschleunigst wie möglich wieder verlasse, um in mein Bundesland zu gehen. Nein, natürlich nicht, aber wir haben die Polizei einfach mit reingenommen. Und zwar, die Anna ist heute hier oder ihr kennt sie wahrscheinlich auch schon als die Ruhrpott-Polizistin aus Instagram. Sie ist Kommissaranwärterin, macht seit 2018 ihr Studium und du bist ja auch bald fertig, denke ich mal, und ist halt bei der Polizei NRW unterwegs. Schön, dass du da bist.
Genau, danke, dass ich da sein darf.
Gerne, zum zweiten Mal. Wie war die Anreise? Erzähl mal, du bist ja aus dem Ruhrpott, der Instagram-Name lässt es verraten.
Genau.
Wie war es, weil hier auf die Kölner Autobahn sich zu wagen?
Lang und viel geradeaus, ne? Also die Autobahnen, die tun sich da ja nicht viel und ich war die ganze Zeit schön geradeaus auf dem Weg nach Köln und ja, die vierspurige Autobahn hat mich dann doch nachher nochmal ein bisschen gekillt. War viel los.
Ja, du bist auch genau zur Primetime gekommen. Wir haben uns ja jetzt hier schon um 11 Uhr morgens getroffen, um so ein bisschen rein zu grooven beim kleinen Frühstück. Und das ist natürlich, ich kenne das, das ist ganz schlimm, die Kölner Autobahn, alles dann ist es alles voll dann. Aber wir freuen uns, dass sie jetzt hier ist. Wir müssen aber direkt sagen, wir sind ja mal offen und ehrlich, sie ist nicht alleine hier. Auch hier ist nämlich eine böse schauende, nein, eine weitere da. Die Yvonne, auch von der Polizei, die ein bisschen mehr Erfahrung hat und ein bisschen mehr drin ist in der Ausbildung und die so ein bisschen ein Auge drauf haben wird, dass die Anna sich hier nicht um Kopf und Kragen redet.
Man muss ja bedenken, wir sind ja nicht Presse, ne?
Genau.
Aber es ist ja schon so, dass wir jetzt öffentlich gehen damit und es ist eben nachzuvollziehen. Und das haben wir alle irgendwie mal. Wenn wir irgendwo was veröffentlichen, dann müssen Luis und ich das auch größtenteils immer mit unseren Pressesprechern abreden. Und das so ist das eben bei der Anna auch.
Genau, ja.
Darüber freuen wir uns auch, dass das alles so funktioniert und geklappt hat und dementsprechend. Aber was wir noch vorher sagen müssen, auch wenn wir jetzt hier alle sitzen, Luis und ich sind doppelt geimpft. Anna, du hast, glaube ich, die erste schon drin und Yvonne ist auch schon komplett durch mit der Impfung. Ergo halten wir auch alles ein. Wir sitzen hier auf Abstand und auf jeden Fall ist hier alles rechtens und genormt. Das musste vorher auch abgeklärt werden. Also macht euch bitte keine Sorgen da draußen. Gerade wir achten ja da ganz drauf.
Genau.
Wie kommt man denn dazu, jetzt für die Polizei NRW Social Media zu machen? Wird sich der ein oder andere fragen.
Ja, das kann ich ja auch noch mal ein zweites Mal erzählen.
Sie reiten dran. Wir werden uns genauso freuen wie beim ersten Mal.
Ja, also das Ganze ist aus eigener Initiative entstanden. Die Polizei NRW ist nicht auf mich zugekommen, wie manche vielleicht denken. Sondern ich habe mich da selbst drum gekümmert. Ich habe ein Konzept vorgelegt, dass ich jetzt die Ruhrpott-Polizistin gerne auf Instagram bringen möchte und das Ganze auch so ein bisschen verkörpern möchte. Und das war so mein Anliegen und damit bin ich zur Polizei NRW gegangen und habe gesagt, jo, das möchte ich machen und habe um Unterstützung gebeten.
Das heißt, ich dachte ja tatsächlich, es wäre so gewesen, dass du das denke ich natürlich jetzt auch noch beim zweiten Mal immer noch, dass die Polizei bewusst jemanden gesucht hätte, weil ich ja schon gemerkt habe, dass die Polizei jetzt auch, glaube ich, auf TikTok ja sogar die Polizei NRW vertreten ist, sich da schon versucht, auf den neuen Medien da zu etablieren und dachte, sie suchen jetzt jemanden, der mal so die Ausbildung von sich aus zeigt und dass sie aktiv auf dich zugegangen sind und sagten, hast du nicht mal Lust, hier Ruhrpott-Polizisten? Aber es war genau umgekehrt.
Es war genau umgekehrt, weil ich dachte, das fehlt vielleicht noch ein bisschen, dass so dieser persönliche Touch nochmal so reinkommt, ne? Dass man eine Person vor Augen hat, die man damit identifizieren kann. Weil es gibt halt schon viele Polizeikanäle auf Instagram, auch vor allem der Polizei NRW Karriere-Account. Mhm. Ne? Aber da sieht man halt immer viele verschiedene Gesichter und man hat so gar nicht so den Bezug dazu. Und das wollte ich dann eben nochmal verändern und dadurch ist Ruhrpott-Polizistin entstanden.
Apropos Karriere, war das immer so dein Berufswunsch? Also
nee.
Gar nicht? Nein. Nee,
tatsächlich nicht.
Du wolltest
nicht.
Vorher was machen?
Ich könnte mir vorstellen, irgendwas mit Medien.
Nein. Oh, ich dachte, du machst, er hat vorher gesagt, wahrscheinlich in Rettungsdienst. Also ja. Hatte sie natürlich klar verneint.
Ja, genau. Also ich habe mein Abitur in so einer speziellen Fachrichtung gemacht und da ging es dann tatsächlich um Medien. Und ich habe aber, es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich eben was anderes machen möchte und lieber diesen künstlerischen Hauch dann als Hobby quasi umsetzen möchte und ja, eben nicht als Beruf dann später ausüben möchte und lieber was suche, was abwechslungsreicher ist.
Und warum jetzt nicht Rettungsdienst? Ich meine, würde es ja doch gut reinpassen, oder?
Nee, also für mich hat sich das nicht so rausgestellt, weil ich da so diese medizinischen Sachen, ihr hattet ja mal in der Folge erklärt, ne, Ausbildung, dass man da auch bei einer OP mal mitwirken muss, sich das angucken muss, keine Ahnung, wie das so abläuft, aber das ist, glaube ich, nicht so meins. Also,
ja, also so dieser, nicht dieses Blut sehen nicht können, aber so das, womit der Rettungsdienst so tagtäglich so, ich verstehe, was sie meint, also deshalb dann doch lieber die andere Blaulichtschiene quasi.
Ja, genau. Also da muss man ja auch mit sowas umgehen können, ne, und auch Hilfe leisten und alles im Ernstfall, wenn ihr dann noch nicht da seid, beispielsweise. Ja, aber prinzipiell war das dann die bessere Entscheidung für mich persönlich, wobei ich auch wirklich großen Respekt davor habe, was ihr so macht. Ne?
Danke. Also. Ja, ne?
Super, den Ball zurückgespielt. Aber jetzt frage ich mich, jetzt haben wir auch ein sehr junges Publikum, glaube ich, auch teilweise, die jetzt auch sich vielleicht überlegen, Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr. Wenn ich mich jetzt bei der Polizei bewerbe, wann kann ich das tun und wie läuft das dann so genau ab? Also ich glaube, bei der Bundespolizei ist das so, da muss man einen Sporttest machen und dann muss man da zu mehreren Auswahlverfahren durch ganz Deutschland irgendwie, wie ist das, wenn man sich bei der Polizei NRW bewirbt?
Ja, also erstmal kann man sich das ganze Jahr über bewerben bei der Polizei NRW. Es gibt natürlich auch Grenzen, wo man dann quasi die Bewerbung eingeschickt haben muss, damit man dann für das nächste Einstellungsjahr dann auch ausgewählt werden kann im Prinzip, weil man muss ja noch das Auswahlverfahren, wie ihr gerade schon angesprochen habt, durchlaufen. Und ja, also bei der Polizei NRW ist das eben in drei Teile aufgeteilt. Man hat einen Computertest, ein Assessment Center und einen ärztlichen Test. Mhm. Und wir haben quasi den Sporttest mit in diese ärztliche Untersuchung mit einbezogen, denn da macht man halt so ein Belastungs-EKG und vorher muss man im Rahmen der Bewerbung schon Sportabzeichen und Schwimmabzeichen eingeschickt haben und dementsprechend ist der Sporttest hier in NRW jetzt so nicht mehr da.
Übrigens ist das Sportabzeichen, das Schwimmabzeichen nicht das Seepferdchen. Das muss ich erst mal ganz klar sagen.
Da hat der Christian sich schon mal aufs Eis begeben.
Ach was.
Ein bisschen, die DLAG ist da direkt interveniert und hat ihm gesagt, nee. Was ist das Schwimmabzeichen Silber, glaube ich, oder?
Entweder das deutsche Schwimmabzeichen in Gold oder das Rettungs Schwimmabzeichen Bronze.
Ja. Oh, da geht man ganz hoch gleich. Ne? So, ja.
Ich glaube nämlich, also bei der Bundespolizei braucht man, glaube ich, nur Silber.
Also viele sagen auch, dass der Rettungsschwimmer Bronze wesentlich einfacher ist als das deutsche Schwimmabzeichen Gold.
Oh, ich sehe die Mails schon wieder von der DLAG. Liebe
ja, tut Grüße mir leid, an die Kollegen so, da draußen. Ne, ja. Ja, Empfehlung von den Kollegen tatsächlich.
In NRW ist es so, dass es nur den gehobenen Dienst gibt, also Silber. Das heißt,
die silbernen Sternchen.
Die silbernen Sternchen auf der Schulter. Das heißt, man braucht auf jeden Fall Abitur, oder?
Ja, also es gibt da verschiedene Richtungen oder Wege zur Polizei NRW zu kommen. Ne? Prinzipiell Fachabitur oder Abitur oder noch was anderes. Da kann man, glaube ich, eine Berufsausbildung, eine abgeschlossene und muss dann noch 3 Jahre da gearbeitet haben und kann sich dann wiederum bewerben. Okay. Aber zu solchen Fragen stehen auch immer Einstellungsberater in der Nähe zur Verfügung. Ne? Da habe ich tatsächlich schon sowas eingerichtet, dass auch jeder das findet.
Sehr gut.
Über mein Instagram-Account.
In der Bio, ja. Ne? Das ist genau. Ja auch mit drin, genau. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Ich habe ja auch ein bisschen reingeguckt und gleich geguckt, du hattest ja auch gleich drin stehen, ne, wenn es irgendwelche Probleme oder ähnliches geht. Du bist ja nicht eine Anlaufstelle für Notrufe und Notfälle. Ja, genau. Das müssen wir auch immer mal manchmal sagen, aber das verstehen oft auch einige nicht. Ne? Genau. Ich glaube, im Rettungsdienst ist es auch so, wenn du keinen Real- und keinen gymnasialen Abschluss hast, dann musst du auch erst Berufserfahrung sammeln, um tatsächlich den Notfallsanitäter machen zu können.
Zweijährige Lehre, glaube ich. Und dann kannst du dich aber trotzdem für diese Berufsausbildung bewerben. Aber ich glaube, der Grund bei der Polizei ist ja, dass du noch ein Fachhochstudium absolvierst. Das machst du im Rettungsdienst nicht, sondern eine Berufsausbildung. Deshalb ist da, glaube ich, ein bisschen höher angesetzt, auf jeden Fall, die Anforderungen.
Könnt ihr euch informieren dann.
Genau. Aber hast du denn direkt mit Social Media dann angefangen, als du das Studium auch angefangen hast? Oder?
Nee, eben nicht. Also ich habe erst noch mal so ein bisschen abgewartet, das erste Jahr, wollte erst mal so ein bisschen reinkommen und da war die Idee auch noch so gar nicht da. Ne? Ich musste mich erst mal selber mit der Polizei NRW irgendwie identifizieren und deswegen habe ich mich da mal so ganz langsam dran gewagt, als ich im zweiten Lehrjahr dann letztendlich war. Und ja, da ist auch dann der Stein ins Rollen gekommen. Mhm. Und jetzt erstmal voraussichtlich bis Studienende, bis September, läuft das Ganze auch noch weiter. Und dann mal gucken, wie es noch weitergeht
danach. Das heißt, du hast dann nach einem Jahr gesagt, so jetzt will ich das machen, oder?
Ja, ich habe mich ja dann zur Polizei NRW gesellt und habe gesagt, ich möchte das gerne machen. Und wie können wir unbedingt das zusammen machen? Genau, unbedingt.
Schön. Ja. Aber ist, glaube ich, auch so ja besser, weil im Rettungsdienst weiß ich, bekomme ja auch öfter mal einen Anruf von unserem Pressesprecher, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, sich auf dem Glatteis zu bewegen. Aber ich glaube, bei der Polizei, so einer wirklich eine Behörde mit Sicherheitsaufgaben, ist das wahrscheinlich nochmal einfacher, sich auf Glatteis zu bewegen. Also ist es, glaube ich, besser, wenn man dann mit denen auch wirklich dann zusammenarbeitet, ne, damit man da irgendwelche Konflikte direkt vermeiden kann.
Hm. Naja, wir arbeiten ja auch in einem hochsensiblen Thema und das ist eben immer Rettungsdienst. Und wenn man da mal was Falsches sagt, dann gibt es da auch, deswegen ist es immer gut, immer sich abzusprechen. Also Leute da draußen, auch die Kolleginnen und Kollegen, ich kenne ja auch so ein paar Accounts, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die mal mit ihren Vorgesetzten geredet haben. Das abzuklären ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe zum Beispiel mit dem Ole gesprochen. Wir kennen ihn alle, der tatsächlich jetzt auch so ein Gespräch hat und der ist noch sogar in der Probezeit gewesen. Ne? Aber es wurde alles positiv aufgenommen, hat er wirklich nochmal Glück gehabt. Weil wenn man das einfach so macht und man veröffentlicht ja hier mit einem Markenzeichen, jetzt in diesem Fall nicht nur eine Marke, sondern eine Behörde, einfach mal so Content und wenn der vielleicht sogar noch falsch ist oder nicht dem entspricht, was vermittelt werden muss, dann kann das ganz schön Ärger geben, bis hin auch zum, bei uns heißt es dann ein Rausschmiss. Ne? Ja. Bei euch dann auch ein Disziplinarverfahren, ne? Das ist auch bei uns so. Ja. Genau, aber wir haben vorhin die Sterne kurz mal angesprochen. Ich muss immer wieder überlegen. Ne? Also ich weiß jetzt, blau ist der nicht gehobene Dienst.
Genau, ich würde sagen, ne? Das ist, glaube ich, in einigen Bundesländern der mittlere Dienst, den es hier aber in NRW nicht mehr gibt.
Ach so, aber wir haben den noch zum Beispiel im
Mittelpunkt. Ja, die Bundespolizei hat den auch noch. Ne? Mhm. Ja. Das heißt, blau ist Mittel, dann kommt Silber.
Genau, der gehobene Dienst.
Und das
und
Beste
dann
ist,
kommt noch Gold, der höhere Dienst.
Also. Und die Streifen, ihr habt ja
so Streifen auf der Schulter, ne?
Genau, das, was bedeutet das?
Ja, dass wir noch Kommissarenwärter und Kommissarenwärterinnen sind. Daran erkennt man uns dann draußen tatsächlich auch ganz gut. Achso.
Ich habe auch welche schon ganz ohne alles gesehen. Das ist dann aber mittlerer Dienst.
Ohne alles?
Ja, nur mit dem Dings, ja. Oder vielleicht hat man es nicht gesehen, weil es ein blauer Streifen war und dann. Oh, wer weiß. ich habe ihm meine Kontonummer gegeben und
er ist auf den Oma-Trick reingefallen. Ja, genau.
Ja, auch ein Thema, worüber wir kurz nachher mal reden können. Genau, das heißt also, und je mehr Sterne, desto. Was ist das denn, so einen höheren Dienstgrad hat man dann?
Desto höheren Dienstgrad hat man, desto mehr. Muss man natürlich auch an Verantwortung übernehmen. Und
das heißt, hat man an der Einsatzstelle auch dann mehr zu sagen, wenn es um Entscheidungsfindung geht und Problematiken? Oder ist es?
Ja, doch. Ja? Auf jeden Fall. Das fließt da mit ein,
Interessant.
Ist das denn so, also ich glaube, bei der Feuerwehr ist es so, dass man automatisch befördert wird in so bestimmten Abschnitten. Ist das bei der Polizei auch so? Also, dass du jetzt schon weißt, in so und so vielen Jahren, dann habe ich den zweiten Stern. Oder ist das so, dass man auf dich zukommt und sagt, okay, Sie machen das ja alles ganz gut, wir würden Sie jetzt gerne hochstufen oder wie ist das?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich damit noch keine Erfahrung habe, weil bei mir wird das jetzt automatisch passieren. Ne? Im September kriege ich meinen ersten Stern dann, wenn alles gut geht. Ne? Ich klopfe mal auf Holz. Nee, also die erste Beförderung ist ja dann eben quasi der erste Stern und der läuft dann quasi automatisch nach dem dualen Studium ab. Und danach ist das sehr, sehr unterschiedlich von Behörde zu Behörde halt anders. Ne? Da gibt es, ich glaube, Punktesysteme, die dann letztendlich ausschlaggebend dafür sind, wann man befördert wird. Ja.
Okay, und besteht die Möglichkeit, ich weiß, bei der Feuerwehr, so, dafür kann ich nicht widersprechen, da gibt es die Möglichkeit, wenn man 5 silberne Streifen hat, bei der Feuerwehr sind es ja Streifen, nee, oder sind es 4? Man hat 4 silberne Streifen und dann folgt der nächste Schritt und dann bekommt man einen goldenen. Man ist allerdings dann nicht automatisch im höheren Dienst, sondern das ist dann einfach, dass man jetzt zwar die nächste Besoldungsstufe hat, die jetzt der höhere Dienst hätte, aber man ist nicht im höheren Dienst. Ist das denn so, dass es trotzdem diese Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dass man sagt, man macht jetzt in der Feuerwehr, sagt man, macht einen Aufstieg. Dann geht man 2 Jahre auf Lehrgang und wird dann vom Gehobenen in den höheren Dienst versetzt. Geht das bei der Polizei auch oder brauche ich dann ein Masterstudium für?
Ja, also mir ist das so, dass das Masterstudium nur bekannt,
okay.
Dass man darüber dann eben nochmal studiert und dann eben auch den ersten goldenen Stern erreichen kann. Genau.
Ich habe eine guten Freundin auch, die macht jetzt ihren Master und ist dann arbeitet auf ihren goldenen zu.
Ist das intern dann ausgeschrieben?
Das läuft auch über eine Bewerbung tatsächlich ab. Also genauso im Prinzip wie jetzt den Bachelorstudiengang, dafür bewirbt man sich ja auch und intern wird man dann auch nochmal zu einer Bewerbung gerufen.
Es ist so einfach im Rettungsdienst, ne?
Ja,
Rettungssanitäter, Rettungsassistent, der ja bald weg ist, dann gibt es nur noch den Notfallsanitäter und danach war's das, ne? Ja. Dann hast du ja nur noch die Möglichkeit, eben mal ein Wachleiter zu werden oder also bestimmte Aufgaben einfach zu übernehmen. Aber wir haben das nicht so mit den Sternen. Manchmal möchte man sich das auch wünschen, dass es dann noch ein paar mehr Aufstiegsmöglichkeiten gibt als nur die Tarifstufe.
Also ich finde das zumindest tatsächlich, das habe ich schon mal gehört, das war schon mal angedacht, dass ich zumindest fände es cool, wenn der Rettungsdienst sowas hat, weil es ist ja schon so, dass du direkt weißt, wer vor dir steht. Also man hat direkt was, woran man sich orientieren kann. Man weiß jetzt, wenn da der Fair-Sterne-Sheriff, wie wir ihn immer nennen, wenn der vor einem steht, dann lieber kleine Brötchen backen. Aber genau, man weiß halt sofort, wer der Ansprechpartner ist. Das ist, glaube ich, beim Rettungsdienst wäre das eigentlich auch nicht mal so verkehrt, irgendwie so Schulterklappen oder so.
Ja, da kann ich jetzt immer nur, habe ich jetzt immer nur die Feuerwehr vor Augen, die dann mit Gruppenführern arbeitet und so. Ne?
Ja.
Und da kann man ja dann an der Jacke ganz gut erkennen, an wen man sich vielleicht wenden sollte.
Genau, das ist immer so, ihr seht wahrscheinlich, wenn es immer größere Einsätze sind, dann auch immer so eine Rettungswesten, die anhaben in verschiedenen Farben und dementsprechend steht hinten auch drauf, was sie sind und darauf wird man dann meistens verwiesen. Ne? Wenn es die Presse ist, dann gibt es eben meistens so grünen Weste oder muss man eben sehen, wie das gemacht ist. Wenn es um einsatztaktische Mittel geht, da muss man sich auf jeden Fall durchsehen, aber wichtig sind auf jeden Fall die immer mit den Westen.
Wobei mir jetzt, glaube ich, als Polizist jetzt vielleicht auch nicht klar wäre, wofür diese einzelnen Westen stehen, weil so größere Einsatzstellen, glaube ich, bei Feuerwehr, da trägt ja auf einmal dann jeder eine Weste gefühlt. Also da trägt der Studium? Einsatzleiter eine und lernt man das im Studium oder?
Also nö. Nein. Ich glaube, so direkt sind wir aber auch gar nicht da drin eingebunden, was jetzt die Strukturen der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes dann anbelangt. Aber das würde mich auch ganz mal interessieren, so, ne? Wenn ich jetzt im Einsatz bin, dann wüsste ich jetzt auch nicht, an wen ich mich jetzt genau wenden sollte. Aber ich spreche dann einfach irgendjemand an und der sagt mir dann, geh mal zu dem da hinten und dann gehe ich da hin.
So läuft es aber, glaube ich, bei uns von unserer Seite auch aus.
Ja, es ist wirklich so. Deswegen finden wir es so toll heute, dass du hier bist, weil wir auch unsere persönlichen Fragen stellen können, die wir immer mal auf dem Herzen hatten. Aber ich unterrichte tatsächlich auch an der Polizeischule gelegentlich Erste Hilfe, simpelst überhaupt. Und da kommen aber auch ganz viele Fragen von den Polizistinnen und Polizisten. 2 Tage lang haben sie Zeit, mich auszuquetschen und ich sie. da kam auch schon so eine Frage vor und das ist schön, weil daraus lernt man dann gegenseitig, sollte eigentlich Pflicht werden, so ein bisschen auch in der Schule, dass man auch mal jemanden aus dem Rettungsdienst mal da hat und sagt, Leute, so läuft's und vielleicht sogar von der Feuerwehr.
Ja, wobei, das haben wir auch schon. Habt ihr? Also da können wir auch dann Fragen stellen, ne? Auch so in Richtung Erste Hilfe, dass dann da auch Leute eingebunden werden, die früher mal irgendwie beim Rettungsdienst waren und die jetzt vielleicht die Richtung bei der Polizei eingeschlagen haben oder die immer noch beim Rettungsdienst sind, die dann extra dafür eingespannt werden und dementsprechend, das ist schon ganz interessant, wenn man da dann fragt, Fragen stellen kann, ja.
Gelegentlich haben wir auch Praktikantinnen, Praktikanten aus der Polizei da. Ist das üblich, dass man sich das aussuchen kann? Oder?
Es gibt im dualen Studium tatsächlich ein Praktikum, das nennt sich das Abschlusspraktikum. Mhm. Das geht dann 3 Wochen lang und da kann man sich dann auch zum Beispiel Feuerwehr oder Rettungsdienst dann mal aussuchen, ja.
Bei uns sehe ich die tatsächlich auch manchmal. Die hüpfen dann sogar, also die fahren dann auch auf dem Löschzug mit. Das glaube ich echt, also ich würde es glaube ich machen, wenn ich bei der Polizei wäre. Ich würde dann diese Praktikum, den Praktikumsweg einschlagen. Aber jetzt, um nochmal ganz kurz zu dieser Social-Media-Geschichte zu kommen, das abzuschließen, ist das denn dann für dich quasi, also weißt du jetzt schon, wie das dann für dich weitergeht? Ich meine, wenn du jetzt sagst, du hattest früher was mit Medien zu tun und jetzt dann Polizei, der andere drauf, du hast jetzt quasi die Möglichkeit, das so zu verknüpfen und dann da irgendwie in die, ich weiß nicht, Stabsstelle Pressearbeit oder so, ich weiß nicht, wie das bei euch
zu Yvonne zum Beispiel. Zu Yvonne zum Beispiel.
Also das geht nach einer gewissen Zeit schon. Aber erstmal muss ich so meinen persönlichen Weg noch durchlaufen. Also erstmal ist auch vorgesehen, dass man nach dem dualen Studium ein Jahr Streifendienst macht, versieht, wie auch immer. Also das ist so die Regel, sag ich mal. Und danach vielleicht noch in die Hundertschaft geht, wenn es dann letztendlich in der Behörde eine Hundertschaft gibt. Ja. Und da bin ich dann wahrscheinlich erstmal die nächsten 4 Jahre noch mit unter.
Cool. Ja. Wir können ja nach Yvonne nochmal fragen. Mal gucken, geben wir nochmal ein Mikro. Fragen wir nochmal 1, 2 Sachen. Jetzt bist du ja schon ein bisschen unterwegs, auch als dritte Frau quasi auf dem Auto und darfst Einsätze mitnehmen. Hast auch schon Einsätze miterlebt, habe ich auf deiner Story gesehen, wo du schon mal so ein bisschen berichtet hast, was du erlebt hast. Machen wir ja auch mal. Ne? Also ganz grob immer nur gesagt, heute 2 Synkopen und 2 Nichttransporte oder einmal Covid, was wir auch berichten dürfen, aber immer in zeitlichen Abstand, sodass man kaum Bezug herstellen kann, sonst könnte dich ja auch mal einer verfolgen. Aber wie erlebst du oder hast du schon Einsätze mit dem Rettungsdienst und Feuerwehr miterlebt und wie war dein Eindruck so von uns?
Ja, also ich habe auf jeden Fall schon welche miterlebt, aber so das Gesamtbild kann ich natürlich jetzt nicht abbilden, was manche Kollegen vielleicht schon an Erfahrungswerten gesammelt haben. Für mich war das eigentlich immer eine positive Zusammenarbeit, was ich so mitbekommen habe, gerade was so Verkehrsunfälle mit Personenschaden dann letztendlich angeht, da ist dann schon die Zusammenarbeit ganz gut und da kann man dann auch immer mal kurz Rücksprache halten, ne? Was ist jetzt hier genau los und dann hat man schon einen ganz guten Überblick.
Ja. Das finde ich ganz spannend, das würde ich gerne mal so einen langjährigen Kollegen fragen, weil die ja oft mit uns zusammenarbeiten und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal, und ja, muss ich einfach sagen, dass es auch manchmal nervt, wenn wir sagen, tut mir leid, aber der Patient muss jetzt ins Krankenhaus, ihr könnt ihn jetzt nicht noch pusten lassen und Fragen stellen und so, weil es geht einfach nicht. Weiß nicht, von dem Eindruck kannst du wahrscheinlich noch nicht, hast du so eine Erfahrung schon gemacht, dass man sagt, Mensch, also den hätten wir jetzt schon noch gerne befragt, jetzt müssen wir extra noch in die Klinik fahren.
Ja klar, wir haben ja auch irgendwo andere Ziele, ne? Also ja. Es ist ja so, ihr wollt natürlich dann, ihr müsst natürlich das Leben dann auch retten und dann schnell los.
Das höchste Gut, ne?
Genau, also, ja. Und wir sind natürlich auch dafür, ne? Dann, wir sehen das ja, dass da irgendwie auch Zeit die Notwendigkeit ist. Aber ja, wir haben eben das Ziel, dann da die Strafverfolgung einzuleiten und dann auch noch Beweise zu sichern und zu sammeln. Und da differenziert sich das Ganze dann natürlich auch, ne? Und dann passieren solche Dinge, die dann mal schnell ausgesprochen werden, glaube ich.
Ja, das ist so. Wir sind alle menschlich, sowohl in der Polizei, im Feuerwehr als auch im Rettungsdienst. Und dann ärgert man sich auch mal. Ne? Oder auch in einer stressigen Situation kommt es halt mal vor, dass man da ein bisschen energischer nachfragt. Ich möchte ihn das aber auch gerne nochmal mit ihm reden. Es kommen ja auch so Situationen vor, wo wir als Rettungsdienst ja aufpassen müssen, weil wenn die Person zum Beispiel nicht die Daten rausgeben möchte, dann dürfen wir zum Beispiel nicht dazu beitragen, dass er trotzdem die Daten von der Gesundheitskarte bekommt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also wie gesagt, deswegen finde ich das immer sehr witzig, so Rettungsdienst, Polizei. Kann es auch manchmal zu Verständnisproblemen kommen. Aber das wirst du bestimmt noch mal in so 1, 2 Jahren, können wir da noch mal drüber reden. Und dann kannst du noch mal berichten, was du so hast. Wir können das aber auch verstehen. Wir haben ja auch immer so unsere kleinen, ja, Vorurteile oder Urteile über die Polizei. Nicht immer nur negativ, also ganz im Gegenteil eigentlich. Ich bin mit unserer Polizei in Rostock und in MV ganz, ganz gut gestellt. Wir verstehen uns da ganz gut und ich glaube auch durch die Zusammenarbeit, die wir ganz oft haben, versteht sowohl die Polizei uns als auch wir sie manchmal. Ne? Aber hast du kannst auch mal was Negatives raus.
Also wir waren ja gerade schön dabei, ne, über die Strafverfolgung, Beweissicherung zu reden. Und da ist natürlich dann irgendwie auch typisch, dass man mal bei einer Lage, die brenzlicher wird, dann auf einmal in das ganze Spurenfeld reinrennt. Ne? Das habe ich so von den Kollegen schon öfter gehört, dass das dann öfter mal so zu Diskrepanzen führt.
Ja. Trampel vom Rettungsdienst.
Es ist so.
Gibt es denn schon noch Sachen, wo du sagen würdest, das ist typisch Polizei? Also was ich zum Beispiel sage, typisch Polizei, typisch Rettungsdienst aus deiner Sicht. Was aus meiner Sicht ja typisch Polizei ist, ist zum Beispiel das Zuparken. Also wenn man mit dem RTW irgendwie als Erster irgendwo hinkommt und dann werden noch Kräfte von der Polizei nachgefordert, am Ende ist man immer komplett zugeparkt mit Streifenwagen. Und oder man findet die Einsatzstelle ja meistens, wenn die Polizei schon da ist, daran, dass überall Polizeiwagen stehen, aber man kommt gar nicht bis zur Haustür oder bis zum Patienten, weil man sich da irgendwie erstmal durchkämpfen muss. Gibt es denn auch so Erlebnisse, wo du sagst, so typisch Rettungsdienst irgendwie?
Also
oder?
Ich weiß ja nicht, was hier in Köln so los ist und was für Erfahrungen du gesammelt hast, aber uns ist das auf jeden Fall nicht so.
Okay.
Ich weiß nicht. Also der, was mir aufgefallen ist beim Rettungsdienst, ist, dass sie ganz oft mit Fachbegriffen arbeiten, wo ich mir dann so denke, ja, also ich habe kein Medizinstudium oder sonst irgendwas gemacht.
Das macht der Christian auch immer sehr gerne. Ja. Da spiele ich aber auch den Ball zurück. Ihr liebt Abkürzungen.
Ja.
Ihr habt Abkürzungen ohne Ende.
Das stimmt.
Und wenn ich mich mal abends mit einer Kollegin unterhalte, vor Corona-Zeit oder auch danach, dann ist das immer so, ja, da waren wir dann beim KDD und dann haben wir hier noch und da noch und du stehst immer da, ja, okay, ich habe schon gleichzeitig gegoogelt. Also ich google in unseren Gesprächen teilweise, was sie mir erzählen möchte. Ist so, oder? Ich habe ganz viele Abkürzungen.
Also tatsächlich habe ich auch Freunde, die nicht bei der Polizei sind und da ist das ganz oft so, wenn wir mal in einer Gruppe sind, wo viele Polizisten halt einfach dabei sind, dann redet man ja untereinander auch mal über Einsätze oder so und da sitzen dann die nicht Kollegen ganz gerne mal dabei und sagen, ich hätte da mal eine Frage, ich hätte dann gern mal ein Wörterbuch, wo ich alles nachschlagen könnte.
Das wäre ja vielleicht, was hast du irgendwann mal, nur so ein kleiner Marketing-Tipp,
genau,
wer eigentlich rausbringt, ist ein kleiner Langenscheid oder Duden, Polizei, Bürger, Bürger, Polizei.
Vielleicht könnte man sich da ja mal zusammensetzen und so ein einheitliches Ding draus machen, dass man Rettungsdienst und Polizei miteinander verknüpft.
Ja, damit geht dann die Ansprache raus an unsere Verleger, die wir
aber
so deutsch haben.
Teilweise sogar Begriffe, das habe ich jetzt zumindest im Studium gelernt, wir haben ja auch Führungswissenschaften und befassen uns im Studium jetzt Rettungsingenieurwesen auch mit der Polizei und wie dort geführt wird und die Strukturen dort sind. Und es gibt auch teilweise Begriffe, die doppelt wohl verwendet werden, also zum Beispiel AAO gibt es bei euch, glaube ich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, es ist, glaube ich, allgemeine...
Soll ich dir helfen?
Ja, helf mir mal.
Allgemeine Aufbauorganisation.
Genau, allgemeine Aufbauorganisation. Bei uns heißt AAO tatsächlich Alarm- und Ausrückeordnung. Und unser Dozent sagte, es gibt dann noch die BAO. Das ist dann die Sonderform davon.
Ja, und was ist Sonderform? Besondere
Aufbauorganisation. Ja. Und er sagte wohl, dass es da wohl schon mal vorkommt, dass dann zum Beispiel die Polizei zum Einsatz hat, er sagt, seid ihr noch in der AAO? Und der Polizist meint natürlich was völlig anderes, als der Einsatzleiter versteht. Er denkt sich, natürlich haben wir eine Alarm- und Ausrückeordnung. Also,
das kommt tatsächlich wirklich dann manchmal zu diesem Abkürzungsklinch, weil wir teilweise was anderes verstehen. Das ist einfach so.
Absolut.
Ja. Ja. Ich hätte gerne mal die K hier vor Ort. Bei uns ist das ja auch
bei
uns
das gerne, stimmt.
Ja, bei uns ist das auch das Ketamin. Also es ist hätte gerne mal K, ja.
Bei uns ist auch, müssen wir mit der K-Wache sprechen und sie verstehen nie, was da jetzt irgendwie gemeint ist. Oder es ist ein VUS. Und
wir denken uns so, warum will der Polizei jetzt den Patienten sedieren? Also.
Genau, richtig.
Also VUS hat bei euch eine ganz andere Bedeutung. Oder wie meint ihr das?
Nee, aber ich muss mir ja erstmal, also für uns gibt es kein VUS, weil wir fahren ja nicht zu einem, also Verkehrsunfall
so,
mit Sachschaden,
ja,
fahren
ja.
wir gar nicht hin.
Ja.
Deshalb bin ich dann verwundert, dass dann die Polizei kommt und sagt, ist nur VUS. Und ich sage, es ist ein Verkehrsunfall, mehr kann ich auch nicht sagen.
Ja gut, ja das stimmt. Also Verkehrsunfall mit Sachschaden, VUS und Verkehrsunfall mit Personenschaden, VUP. Die Bezeichnung habt ihr aber wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Ja, VU ist bei uns ein Verkehrsunfall.
Genau,
bei
uns gibt es tatsächlich
nur in VU.
Ja. Es wird noch unterschieden zwischen eingeklemmt und nicht eingeklemmt. Mhm. Bei eingeklemmten Personen ist entsprechend eine höhere Alarm- und Ausrückeordnung. Da kommen dann auch noch Rüstzüge und so weiter, weil die Person befreit werden muss. Aber ja, das geht jetzt hier zu weit ins Detail.
Um euch mal hier in eurem oder in unserem Abkürzungswahn zu unterbrechen, sonst denken die sich nachher noch, oh Gott, die reden die ganze Zeit über Abkürzungen, habe ich keine Lust drauf. Erste Hilfe, um mal wieder den Bezug zu uns zu bringen. Wird das im Studium wird's ja beigebracht, ne? Also ihr macht ja Erste-Hilfe-Kurse später dann auch?
Ja, also im dualen Studium ist das so, dass wir jedes Jahr quasi immer wieder in unseren Trainingsblöcken auch Erste Hilfe trainieren und auch halt die Grundlagen beigebracht bekommen, dass wir darüber nochmal reden, wie es auch in speziellen Einsatzlagen aussieht. Wir haben auch so Feuerlöschtrainings, so Basic-Sachen, ne? Also wenn man mal einen Kollegen hat, ja, cool, der in Flammen steht, dann muss man natürlich ja auch irgendwie handlungsfähig sein. Ne?
Nicht nur das, ihr kommt ja auch oft auf Unfälle zu, manchmal sogar eher als wir. Und dann seid ihr ja erstmal die Ersthelfer. Ne?
Ja,
und genau. Da ist schon, erwartet man ja trotzdem auch, da erwartet man von der Polizei einfach auch, macht was.
Ja, ja, absolut, ja. Wir haben ja auch einen ganz anderen Stellenwert als die normalen Bürgerinnen und Bürger, wenn ich das jetzt hier mal so verallgemeinern darf. Nee, wir müssen schon Erste Hilfe drauf haben und es ist ja auch wichtig, dann helfen zu können und man möchte ja da auch nicht einfach nur rumstehen und warten, bis ihr dann kommt letztendlich. Ja, also es ist schon wichtig, aber es ist noch nicht so ganz ausgeprägt, dass da auch jeder Kollege dann regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse machen kann.
Fällt mir übrigens gerade ein Beispiel ein. Wir hatten mal einen Einsatz, da war irgendwie ein gemeldeter Zimmerbrand und wir waren gerade mit dem RTW unterwegs und deshalb vor der Feuerwehr eintreffen und noch vor uns da war die Polizei und das war Essen auf Herd. Die hatten den Kochtopf abgelöscht, schon quer gelüftet und im Prinzip konnten wir den ganzen Löschzug abbrechen lassen, weil die Polizei dann hat vorher schon alles geregelt. Das fand ich auf jeden Fall beeindruckend.
Ja, ich auch, mit dem kleinen Feuerlöscher, den wir da auf dem Wagen haben. Der ist ja auch ruckzuck leer, ne? Ja. Teilweise kann man damit noch nicht mal eine Mülltonne löschen. Aber gut, ja, da haben die Kollegen schon Gas gegeben.
Ich hatte auch erst vor kurzem, glaube ich, vielleicht Vierteljahr her, Straßenbahnunfall. Zwei Straßenbahnen ineinander. Schweres Ding auf jeden Fall. Die Polizei war massenweise schon vor Ort und noch kein Rettungsmittel. Und wir waren halt unterwegs und das wirklich auch alle gesehen. Und das war eine super Übergabe. Es wurde sofort gesagt, vorne ganz schwer verletzt. Und da und da und so. Also hat mich kurz durch die Straßenbahn geführt. Wir waren das ersteintreffende Mittel und da hat man gemerkt, die hatten eine Ahnung, haben sich wirklich einen Überblick verschafft und haben sich auch schon mit ihrem Verbandkasten und was sie noch alles mit drin haben, schon mal versucht, ein bisschen Erste Hilfe zu leisten, was anzufordern, Strom stellen zu lassen. War alles mit dabei. Also,
ja, da sind auf jeden Fall die ganz erfahrenen Kollegen dann an vorderster Front und sagen dann auch, das und das macht ihr jetzt und dann ist das auch schon geklärt. Ne? Gerade die Neuen, die Frischen, so wie ich, die laufen dann mit und versuchen auch alles Mögliche zu tun, aber die Ansage kommt dann natürlich auch meist von oben noch. Ne?
Steht man denn dann manchmal da oder ist es so ein Szenario, wo du sagst, das möchte ich noch nicht erleben, erst wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe?
Tatsächlich versuche ich alles, was ich kriegen kann in der Ausbildung, sage ich immer, aber es ist ja das duale Studium, schon mitzukriegen. Ne? Weil für mich ist das so, dass wenn ich fertig bin, ich bin dann die zweite Person auf dem Wagen, ne? Und mein Kollege verlässt sich ja auch irgendwo auf mich oder meine Kollegin. Und dann möchte ich möglichst viel schon vorher irgendwie an Erfahrung gesammelt haben, was natürlich irgendwie auch nicht möglich ist in dem zeitlichen Rahmen. Aber dass ich da nicht dann ganz verwirrt in der Ecke rumstehe und ihm gar nicht helfen kann, ne? Oder ihr.
Gut, dass du das sagst, das ist bei uns im Rettungsdienst halt auch so. Du hast zwar auch die schönen Praktika, wo man viel lernen sollte und fragen sollte, aber nachher stehst du dann plötzlich als zweiter Mann, Frau da und sollst dann Entscheidungen fällen. Und es ist ja immer so, es ist nichts nach Lehrbuch, oder?
Nee. Absolut nicht. Also es ist mir direkt im ersten Praktikum aufgefallen. Man hat da ja schön seine Handlungskonzepte, die man dann auch schon im Training durchgeht und nachdem man so grob arbeiten soll und in gewissen Einsatzlagen sollte man sich auch daran halten, ganz klar, weil man sonst vielleicht so unter Spannung steht, dass man gar nicht mehr alles abarbeiten kann, ne? Und dass dann diese Reaktionen schon so eingeübt sind, sag ich mal, dass es trotzdem klappt. Aber so bei einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, da beispielsweise hatte ich das Problem, dass ich dann zu krampfhaft versucht hatte, mich an diese Handlungskonzepte zu halten und der Bürger dann ganz verwirrt da stand so, hä? Also was will die denn jetzt von mir?
Was wollen sie jetzt hier von mir?
Ja, und da habe ich dann kurzerhand mal gesagt, gut, ich muss doch hier mal irgendwie anders gucken, dass ich das hinkriege und manage und ein bisschen mehr auf mein Gegenüber achte.
Hast du denn manchmal das Gefühl, das ist zum Beispiel jetzt im Rettungsdienst ein ganz großes Thema, dass die jungen Notfallsanitäter Auszubildenden, die werden natürlich in der Schule, gibt es ja den berühmten Unterschied zwischen Theorie und Praxis, Und die werden in der Schule aber auf eine ganz andere Theorie vorbereitet, als sie tatsächlich dann in der Einsatzwelt vorkommt. Also sie werden auf Notfallmedizin, schwere Verkehrsunfälle, wie geht man mit schwer verletzten Personen, Herzinfarkt und so weiter um. Und dann kommt eben, ich nenne es jetzt mal die Oma Brümmelkamp und sagt, ja, ich habe jetzt seit 2 Wochen hier Magen-Darm-Probleme, was soll ich tun? Und dann steht man da als Rettungsdienst und ist natürlich, also die jungen Notfallsanitäter sind immer völlig desillusioniert, weil die wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil sie dafür gar keinen Algorithmus haben. Also auch Rettungsdienst funktioniert ja nach Schemata und ist algorithmenbasiert, aber es gibt halt sehr viele Dinge, wo all diese Algorithmen nicht anwendbar sind, aber die werden auch nicht in der Schule gelernt. Hattest du das schon mal, dass du irgendwie jetzt rauskamst und dachtest, das hat ja gar nichts mit dem zu tun, irgendwie, was ich in der Schule lerne? Oder?
Nee, das gibt es tatsächlich bei uns nicht. Also wir fangen wirklich von klein auf an, ne, und lernen auch erstmal die Basics so. Da fängt man dann mit dem Verkehrsunfall-Sachschaden vielleicht an, mit einer hilflosen Person oder so, dass man da Step by Step macht und nicht direkt bei den großen Lagen, Amoklagen oder was auch immer anfängt. Ne? Das kommt dann letztendlich ganz am Schluss. Und da wird man so aufbauend hingeführt. Ja. Aber es gibt bestimmt auch noch Einsatzlagen oder Sachen, die man jetzt im dualen Studium nicht lernt, die man dann letztendlich sich selber beibringen muss, weil der Umfang sonst damit gesprengt würde. Ne?
Ja. Also, ja. Das heißt so, sind zwischenmenschliche Beziehungen auch mit drin in der Ausbildung? Also psychosoziales, was man daran haben kann?
Also wir haben erstmal theoretisch auch so Fächer wie Soziologie oder Psychologie haben wir auch, aber halt so angekratzt. Ne? Das kann ja natürlich nicht sein, dass der Polizeibeamte da irgendwie Psychologiestudium macht. Ne? Aber prinzipiell soll sowas natürlich auch mit einfließen. Und man übt das Ganze dann in Rollenübungen, dass man da auch aufeinander zugeht, auch teilweise mit externen Rollenspielern, sag ich mal, die man auch gar nicht kennt. Und dann muss man ja mit dieser Person irgendwie kommunizieren und mal so ein bisschen üben. Ja.
Cool. Ja. Hast du da so ein Thema im Studium, was dir richtig gefallen hat, wo du sagst, das hätte ich gerne noch länger gemacht oder...
Ja, das klingt jetzt aber vielleicht ein bisschen absurd.
Ist ja bei uns auch so.
Tatsächlich mal in einem Trainingsblock so diese ganzen Sexualdelikte. Mhm. Und dieses Empathieempfinden, das kann ich ganz gut. Und mich da so reinfühlen. Und das waren tatsächlich meine liebsten, in Anführungsstrichen, das klingt wirklich absurd, aber liebsten Rollenspiele. Ja,
wenn man so wirklich Emotionen aufbringen musste und sich dem Gegenüber einfühlen musste und Empathie zeigen musste.
Ja, genau. Also quasi die Person so schockiert ist und da auch gerade gar nicht so ansprechbar ist und man sich wirklich da so ein bisschen hinarbeiten muss, dass die Person einem irgendwelche Informationen gibt, ne? Womit man ihr dann auch letztendlich helfen kann. Aber genau das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Also ein schwieriges Thema auch bei uns, ne? Das teilweise rauszufinden, weil die Leute kommen weder bei euch noch bei uns einfach so raus und sagen, ich habe hier ein Problem, das kann ich Ihnen aber nicht mal einfach so sagen, weil es steht nun mal meistens einer daneben. Ne? Ja. Und da ist es wirklich ganz wichtig, zu sehen, wie ist Mimik, Gestik, wie verhält sie sich bei jeder Frage, wie reagiert sie, wenn die Person neben mir was sagt. Ja, also sowas, okay, finde ich super. Also, dass so gerade so ein Thema, großes Thema, übrigens auch gerade wieder in der Presse, ne? Jetzt, wo viele Leute zu Hause sitzen, manchmal auch aufeinander sitzen, zu lange, ne? Kommt das immer wieder häufiger vor und deswegen, Thema. Ja. Und ein Thema, wo du gesagt hast, ach, das ist gut, dass das vorbei ist.
Boah,
bestimmt schwierig. Irgendwas mit Recht oder so.
Ja, das ist ja dann wieder der Theorieteil, aber also da das auch alles eher so Basics sind, die man irgendwie haben muss, kann man da jetzt eher nicht sagen, dass das jetzt doof ist und ich das gerne weghaben wollte. Das sind, wie gesagt, einfach die ganz normalen Basics, die man können und drauf haben muss. Aber was ich so im Training nicht so gut fand... Also,
Sport.
Ich muss sagen...
Der morgendliche Appell und dann laufen.
Ja, gut, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man da als Ansprechpartner hat und wer da mit einem dann losmarschiert. Aber nee, also ich glaube, es gibt nichts, was mir so richtig, also so gar nicht zugesagt hat.
Ja, aber das ist doch schön, wenn man das so sagen kann. Genießt du denn jetzt noch die Zeit gerade als Dritte? Weil bei uns Auszubildenden, also unsere Auszubildenden, die wollen immer fahren. Also ab dem zweiten Lehrjahr ist es theoretisch auch möglich, dass die als Zweite eingesetzt werden und gar nicht mehr als Dritte. Ich sehe das aber so tatsächlich, dass man eigentlich den ganzen Ausbildungsblock alle 3 Jahre als Dritter fahren sollte, weil man nur so diese behütete, vielleicht auch teilweise externe Sicht auf die Dinge hat und sich nicht nur so mit Sachen beschäftigen muss, wie das, also den RTW fahren kann man danach 50 Jahre, das muss man nicht schon im zweiten Lehrjahr machen. Und hast du das, also genießt du das so, jetzt noch so diese Chance quasi zu haben, dass du noch so ein bisschen als Küken quasi so ein bisschen
mitfährst,
ein bisschen mit Abstand auf die ganze Sache schauen kannst? Oder sagst jetzt will ich aber auch endlich mal als Zweite da sitzen?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Je nach Stimmungslage würde ich dann auch ganz gerne mal fahren oder auch mal ein bisschen mehr zu sagen haben, als ich momentan halt habe. Das ist ja ganz einfach so. Aber prinzipiell genieße ich das schon noch. Also man konnte sich im ersten Praktikum erstmal darauf konzentrieren, na, was mache ich hier eigentlich? Was habe ich gleich vor zu tun? Weil man kriegt den Einsatz und muss erstmal überlegen, gut, wie gehe ich jetzt am besten in diesen Einsatz rein? Was schwebt mir da alles im Kopf rum? Worauf muss ich mich vorbereiten? Dies, das, jenes. Da hätte ich, glaube ich, auch gar nicht geschafft, einfach noch den Streifenwagen zu lenken und dann mich auch noch in dieser Ortschaft auszukennen. Das wäre alles viel zu viel geworden. Und für uns ist dann letztendlich die Aufgabe, den Funk zu übernehmen. Zumindest ist es bei uns in der Behörde so, dass wir dann immer auf dem Beifahrersitz mitfahren und den Funk bedienen. Und damit hatte ich schon im ersten Praktikum auf jeden Fall gut zu tun. Also.
Das ist bei uns übrigens immer, wir funken immer ganz kurz. Also wer lange funkt bei uns, der ist verpönt. Eigentlich in der Ahnung, die Polizei, die führen immer richtige Gespräche. Also ja, wir sind jetzt hier gerade nach oben gekommen, also der Rettungsdienst ist auch schon da und jetzt kommt wahrscheinlich noch die Feuerwehr. Also wir haben jetzt hier vorgefunden, blablabla. Aber, also ihr erzählt euch immer so viel irgendwie. Und bei uns immer ganz klar Funkdisziplin. Es wird sich nur so angefunkt und auch nur so geantwortet. Und
ja, also Funkdisziplin ist bei uns auch groß geschrieben, klar. Aber wir müssen auch Lagemeldungen geben und da gehört dann auch ein bisschen umfangreicherer Sachverhalt zu.
Ne? Ist das dann rechts, also weil es dann rechtssicher ist, weil das wird das dann irgendwie aufgezeichnet und nachher dann hört man sich das nochmal an, um es dann besser irgendwie in den Einsatzbericht tippen zu können? Oder?
Nee, das nicht, soweit ich weiß. Also es werden prinzipiell nur Notrufe in der Zentrale gespeichert, aber in unserem Einsatzbericht stehen dann die verschiedenen Fakten, die eben über Funk mitgegeben werden. Ah, okay. Ne? Und dann weiß auch der Funker auf der Wache, den wir momentan noch so haben, weiß dann auch Bescheid, was mit den Einsatzkräften los ist, wie die Lage gerade ist und ob da jetzt noch jemand nachgeschickt werden muss oder nicht.
Vielleicht auch mal ein bisschen Sicherheit, ne? Also kann ja auch mal sein, dass ihr euch nicht mehr meldet und dann, was ist los mit denen?
Ja, da wird schon drauf geachtet. Ja.
Habt ihr so eine Art, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, so eine Art Totmannschalter in Anführungsstrichen? Also wir können, glaube ich, 3 Stunden lang irgendwie an der anderen Stelle stehen, dann irgendwann meckert der Leitsteinrechner mal, übrigens der RT, dann wird das quittiert und gut ist. Aber nach 4 Stunden fragt dann vielleicht einer mal, ist das bei euch schon, dass da schon sehr Wert drauf gelegt wird, dass laufend Rückmeldungen kommen und wenn das Einsatzmittel sich so und so lange nicht mehr gemeldet hat? Oder?
Also es wird auch ganz deutlich im dualen Studium so vermittelt, dass man Lagemeldungen abzugeben hat, gerade was heikle Situationen ganz einfach angeht, ne, oder Einsätze. Und da sind die Lagemeldungen das A und O. Und dann fragt dann auch schon mal jemand schneller und ja auch strikter nach. Ne? Und dann irgendwann auch böse, wenn man nicht antwortet.
Ja, und dann die arme Azurine da mit dem Mädchen, ich bin doch nicht
ausgebildet. Ja, doch, das kommt auch vor.
Ja, jetzt haben wir dich so viel ausgequetscht. Ne? Hast du eigentlich Fragen an uns? Das ist...
Ich habe mir da mal so ein paar Sachen noch aufgeschrieben.
Sie hat den Zettel die ganze Zeit zusammengeklappt. Und wir dachten so, oh Gott, sie hat wirklich nur 2 Sätze. Aber nein, es ist die ganze Zeit DIN-A4-Zettel. Wir sind gespannt.
Nein, das ist also spezifisch ja nur. Ja, und ja. Ihr hattet gerade davon gesprochen, dass ihr tatsächlich schon nach kurzer Zeit den Einsatzwagen fahren dürft. Ist das bei euch so? Also habt ihr da irgendwie Fahrsicherheitstrainings oder...
Nein.
Habt ihr in Köln? Nee, wir auch nicht. Also bei uns gilt der C1-Führerschein als Mittel der Wahl. Es gibt aber tatsächlich noch Kreise, da gibt es noch diesen P-Schein, den Personenbeförderungsschein teilweise. Oder auch, wir bekommen aber auch angeboten, Fahrsicherheitstrainings zu machen. Okay. Die wir auch gerne wahrnehmen, weil es macht ja auch erstens Spaß. Man lernt, auch wenn man das Fahrzeug mitnehmen kann oder ein ähnliches Fahrzeug, auch mal sein Vehikel kennen und was das so kann und was nicht. Das fand ich immer ganz spannend, habe ich auch schon mitgemacht. Aber es gibt keine Voraussetzung, dass man sagt, jetzt darfst du fahren, außer eben der amtliche Führerschein.
Da den man fallen so mir haben so witzige Videos ein, die ich letztens gesehen habe, wo dann auch mal so ein Rettungswagen einfach umkippt in der Kurve.
Das kenne ich. Das ist, glaube ich, sogar bei einem Fahrsicherheitstraining gewesen. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen Ärger gegeben.
Ja, ich glaube auch. Das glaube ich auch.
War ein bisschen überambitioniert. Aber da muss ich direkt mal zurückschießen. Was mir aufgefallen ist, dass ich sehr oft beobachte, dass die Polizei das Horn nicht ausbekommt. Also das sieht man auch öfter in Videos. Dann kommt die Polizei und du siehst, beide sind draußen, aber das Horn läuft die ganze Zeit weiter. Und
das scheint nur bei euch so zu sein, aber okay.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe das auch noch nie erlebt.
Ich weiß, woran es liegt. Ich glaube nämlich, es liegt daran, dass man ja, ich glaube, ihr habt keine Fußtaster, oder?
Wir drücken auf einen Knopf.
Genau, und ich glaube, dass einige nicht wissen, dass das ja, also wenn du es ausmachst, dann hörst du noch eine Schleife, ja, die durchläuft. Und ich glaube, einige denken, dass du dann nochmal draufdrücken musst, weil es nicht direkt aufhört. Und dann geht es natürlich wieder an und läuft nochmal eine Schleife. Und ich glaube, so kommt das dann zustande.
Es gibt auch immer den typischen
Also wenn Polizisten mithören, die das Problem öfter mal haben, jetzt habe ich es gerade aufgeklärt.
Beziehungsweise die Tasten verwechseln, das Blaulicht ausmachen wollen, aus Versehen auf den Hornknopf drücken und dann nochmal an der Einsatzstelle vor dem Patienten oder betroffenen Bürger dann einfach nochmal das ganze Horn anmachen.
Aber ich glaube, passiert uns auch. Ich glaube, es ist aber auch so, also wenn man ja dann wirklich unter Stress zu so einer Situation kommt, zu einer Einsatzstelle, dann nervt es ja quasi schon, das Auto stoppen und in Park tun zu müssen wahrscheinlich, weil man will ja eigentlich, glaube ich, direkt rausspringen und dann
Status jetzt geben, abschnallen, das ist alles hinderlich daran, ja. Ja. Man möchte ja schnell helfen oder irgendwelche Aufgaben erfüllen, ne? Und da ist das schon manchmal hinderlich, ja.
Ich denke mal, wegen bei Gefahrenverzug ist das ja teilweise noch gerechtfertigt, dann was zu machen.
Ja, oder hinter irgendjemand herrennen, ne?
Ja, richtig. Ich hatte das auch leider schon als Bürger, dass ich dann mal jemanden verfolgt hatte, der tatsächlich was geklaut hat. Und dann hast du so die Polizei am Dings. Ja, warten Sie mal kurz, ich muss mal mit den Kollegen sprechen. Ja, machen Sie.
Das ist mir auch immer aufgefallen, dass die Polizei, die fragt immer so viel. Also ich weiß, wenn ich die Feuerwehr rufe, dann höre ich nur eine Frage, nämlich Notruf, Rettungsdienst, wo ist der Notfall auch? Dann sage ich hier so und so, hier liegt eine hilflose Person, ja, alles klar, RTW kommt. Und meine Polizei ist dann immer wirklich ein ganz schlimmes Autobahnpolizei, habe ich festgestellt, als ich meinen LKW melden wollte, der mit offener Ladeluke fuhr. Dann sagen sie mir ganz genau, welcher Kilometer gerade ist, okay, in welche Fahrtrichtung fährt er. Können Sie mir das Kennzeichen mal sagen? Und jetzt würde mich interessieren, das ist eine Raststätte. Fährt er da ab oder fährt er weiter?
In welche Richtung fährt er?
Richtig, genau. Können Sie
irgendwas sagen? Alles klar. Du merkst schon, wir haben schon öfter mal mit der Polizei gesprochen. Genau.
Also das liegt einfach daran, dass möglichst viel auch erfragt werden soll, schon im Erstgespräch, damit die Kollegen dann auch schon mal Anhaltspunkte haben, Bescheid wissen und so weiter und so fort. Es kommt nicht selten vor, dass man dann auch mal zu einem Einsatz fährt, wo dann, keine Ahnung, jetzt mal wieder der Verkehrsunfall mit Sachschaden, wo dann die Leute an der Straße stehen, man aber gar nicht weiß, ob das jetzt diese Leute sind, die dazugehören. Hm. Und anstatt dann mal zu winken oder auf sich aufmerksam zu
machen,
das
haben wir aber auch,
fährt man dann wieder vorbei und nochmal vorbei und irgendwann kommen die immer auf die Idee zu sagen, wir sind diejenigen, die angerufen haben.
Dann heißt wieder die blöde Polizei, die ist dreimal an uns vorbeigefahren.
Schön aber, dass es euch auch so geht, weil wir machen das auch teilweise ab, wenn die nicht winken und wir suchen eine Nummer und dann stehen die da und denken so, Mensch, da wird er wissen, wie ich aussehe. Ja, und dann fährst du zurück und dann ich stand doch schon draußen, haben sie mich nicht gesehen. Ja,
aber es stehen ja auch andere Leute draußen.
Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, liebe Leute da draußen, auf diese W-Fragen, ne? Vor allen Dingen dieses Warten, immer noch mal zu warten, ob kommen noch Fragen. Nicht einfach auflegen, jetzt habe ich die Polizei ja gerufen oder den Rettungsdienst oder die Feuerwehr, sondern wirklich, wir haben immer mal eine Frage noch dazu.
Ne? Absolut.
Genau.
Ja. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, ganz kurze Frage nur, das wird in jeder, vor allem Notruf-Hafenkante, ich weiß nicht, wer es kennt, da wird das immer gezeigt. Yvonne lacht schon.
Lieber raus.
Das wird immer gezeigt, dass wohl die Polizei, auch bei Großstadtrevier, immer ja morgens würfelt bei Dienstbeginn, wer denn fährt. Ist das so?
Nee.
Nicht?
Nee. Also bei uns zumindest ist das so, wir haben ein Schlüsselbrett, wo dann die Schlüssel wieder drangehangen werden von der vorherigen Schicht.
Und wer erster ist, der fährt.
Und nee, nicht unbedingt. Das wird dann nachher so ausgeklügelt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mitfahre, dann gibt es immer nur den einen, der noch den Schlüssel hat, weil ich habe prinzipiell immer einen Mann, weil ich es ja auch alles kennenlernen soll und mich darum kümmern soll. Und derjenige, der dann fährt, hat den anderen Schlüssel. Ja.
Hast du noch eine Frage an uns? Wir haben dich komplett wieder unterbrochen, eine Frage gegenseitig, mal wirklich, Louis. Aber wir wollen ja auch uns einfach kennenlernen.
Alles gut. Also vielleicht könnt ihr nochmal darauf eingehen. Ich habe manchmal das Problem, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn wir jetzt mit euch an einer Unfallstelle oder in irgendeiner Einsatzsituation sind. An wen kann ich mich denn da am besten wenden? Weil ich möchte ungerne direkt jemanden ansprechen und dann wieder verwiesen werden. Also ich würde am liebsten immer den ansprechen, der mein Ansprechpartner dann letztendlich.
Generell wirst du sowieso immer auf den verwiesen, der dann das Sagen hat. Und das ist dann entweder medizinisch gesehen, wenn der Notarzt da ist, der Notarzt. Wenn der Notfallsanitäter da ist, wenn kein Notarzt da ist, dann ist es eigentlich der Notfallsanitäter oder der Rettungsassistent immer so, der medizinisch zumindest was zu sagen hat. Generell können aber jeder eigentlich von uns dir eine Info geben, wo
bei
es
hingeht. Bei der Feuerwehr ist tatsächlich ein bisschen komplizierter.
Genau.
Die Feuerwehr hat ja diese Löschzüge, Löschzugkonzepte und das lässt sich ja erweitern auf bis zu 100 Autos, die dann da kommen. Und bei der Feuerwehr ist es so, dass ich müsste es drauf festlegen lassen, Feuerwehrdienstvorschrift, ich glaube, ein Gruppenführer darf zum Beispiel maximal 5, 6, 7 Leute unter sich haben. Das ist dann so eine schöne Aufbauorganisation. Okay. Und wenn nur ein Löschfahrzeug da ist, dann ist es tatsächlich einfach nur der mit der Weste, wo dann hinten drauf steht irgendwie Gruppenführer, Zugführer. Und sobald es mehrere Autos sind, dann gibt es dieses kleine Auto, da steht dann Einsatzleitung drauf, kann auch mal größer sein. Und der läuft sehr häufig mit einer gelben Weste, wo ganz fett hinten drauf steht Einsatzleitung. Und notfalls erkennt man es da auch immer an den Helmen. Die haben nämlich dann auch ganz viele rote Linien um den Helm herum, die Einsatzleiter. Und daran erkennt man die immer.
Ja, genau. Also, ansonsten der A-Dienst und B-Dienst, ne, so heißen sie manchmal, steht auch manchmal auf den Autos drauf, bei uns zumindest.
Aber das ist halt leider auch so, das ist nicht NRW-weit genormt. Also der Kölner Einsatzleiter hat eine andere Weste als der Einsatzleiter in Aachen zum Beispiel.
Okay. Aber deshalb, immer an die Westen irgendwie.
Deshalb würde es aber aus meiner Sicht ja schon mal Sinn machen, wenn man sich da öfter mal irgendwie austauscht. Also ich weiß zum Beispiel, Kölner Fortbildung, wir hatten jetzt von der Polizei einen da, vorletztes Jahr. Und zwar hat er uns was zu Brandursachenermittlungen erzählt, aber auch hauptsächlich zum Thema, der war von der Kriminalpolizei, nämlich auch, wie die Polizei überhaupt aufgebaut ist und so weiter. Mhm. Das hilft uns dann schon sehr, weil wir halt auch nie wissen, deshalb kann ich direkt zurückschießen, wer ist eigentlich bei euch der Ansprechpartner? Da hat man dann so an einer Stelle mit 5 Streifenwagen und man weiß gar nicht, wer hier was zu sagen hat.
Also prinzipiell würde ich schon mal nach demjenigen suchen, der die meisten Sterne auf den Schultern hat.
Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, nee, du bist es nicht.
Oder jemand, der irgendwie Presse draufstehen hat. Ne, das ist ja auch schon mal ein Riesenvorteil. Ja, und ansonsten kann es ja auch mal dazu tendieren, dass der erste Wagen vor Ort den Überblick hat. Ne? Mhm. Das weiß man dann natürlich nicht, dann muss man sich immer irgendwie durchfragen, ja.
Wo du es gerade ansprichst, ein ganz prekäres Thema. Ich unterbreche dich mal in deinen Fragen. Pressearbeit, ist das bei euch auch so? Bitte verweisen Sie an Pressesprecher.
Absolut, ja.
Ja. Okay.
Es ist auch in vielen Einsatzlagen einfach wichtig, ne, dass dann immer nur eine Aussage gegeben wird und derjenige weiß ja, was er gesagt hat und der Rest halt nicht.
Ja. Wir haben das ab und zu mal, dass Kollegen sich doch verquatschen, weil sie irgendeinen Satz sagen, außer kein Kommentar, bitte wenden Sie sich an den Pressesprecher oder ein bisschen zu laut reden an der Einsatzstelle, sodass die Presse, die hört ja immer gerne mal ein bisschen mit, ne, möchte Informationen auch sammeln und die dann ungefiltert leider rausgeben. Aber manchmal ist es ja auch aus einsatztaktischen Gründen wichtig, oder? Da nicht immer zu viel zu sagen.
Viel schlimmer finde ich eigentlich die Leute, die drumherum stehen, die dann so viele Fragen haben. Und nicht mal die Presse an sich, sondern eher wirklich die Leute, die einfach interessiert sind und man die dann abschieben muss und sagen muss, tut mir leid, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Mhm. Das tut mir auch manchmal ein bisschen leid, weil die einfach nur dieses Interesse zeigen, aber das geht dann halt in der Situation nicht. Ne?
Das haben wir aber auch öfter mal, dass so, ja, sind Sie nicht bei der Frau sowieso? Ja, will die schon wieder nicht mit ins Krankenhaus?
Die Nachbarschaft.
Das ist ganz schlimm.
Das ist so mit Gaffern schon mal zu tun gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch meines Erachtens nach jetzt mehr so auf Autobahn bezogen, oder?
Nee, auf alles.
Okay.
Also ich hatte auch schon mitten in der Stadt Gaffer, die sind in ein Unfallauto rein und haben da Fotos gemacht vom Airbag und fanden das ganz toll, dass sie das erste Foto geschossen haben. Aber ja, ich bin mal gespannt, wenn du mal das erste Mal so einen Gaffer oder eine Gafferin hast, schreib uns doch mal. Das
wäre
ganz entspannt,
wie
du damit oder wie du damit umgegangen bist. Ne, weil das macht ja auch den Unterschied zwischen Presse und Gaffen aus. Das eine sind die Profis, die wissen, wann sie uns was fragen können und wo sie sich meistens auch schon hinstellen können. Meistens, ganz groß geschrieben und eben die einfach drauf losgehen, vielleicht sogar eine Gefahrenstelle reingehen und gaffen. Ja. Und dann müsst ihr auch noch dafür sorgen, dass die wegkommen, weil wir kümmern uns ja meistens dann schon.
Absolut, aber dafür sind wir ja dann auch da letztendlich. Ne? Mhm. Ich finde es schlimm, dass dieses Thema überhaupt existiert, dass man darüber auch so viel sagen und also Worte verlieren muss letztendlich, ne? Mhm. Dass inzwischen solche aufblasbaren Gafferwände erstellt werden müssen. Was ja positiv ist, dass es die jetzt inzwischen gibt.
Aber schade, dass wir es machen müssen.
Schade, dass wir es machen müssen, ganz einfach. Also da fehlt mir auch das Verständnis für, dass sowas so interessant ist.
Ich verstehe es auch nicht. Also Kann, also wenn da jetzt zwei Hubschrauber landen, da kann ich es verstehen, dass es mal schön ist, irgendwie zwei Hubschrauber auf einer Autobahn landen.
Ja,
zu
aber
sehen.
Dann guckt man doch einfach selber, ne? Man muss es ja nicht an alle weiterleiten oder der Öffentlichkeit zugänglich machen, ne? Dann ist das vielleicht für einen selber interessant, aber man muss damit auch nicht die Nebenfahrbahn blockieren, um dann da mitten auf der Autobahn anzuhalten und zu gucken. Also da fehlt mir jegliches Verständnis für.
Ja. Hast du denn noch Fragen oder war das einfach nur die zwei?
Ist tatsächlich schon wieder eine Frage in meinem Kopf verschwunden.
Nein.
Ja, das gleiche Thema wie vorhin.
Die Anna vergisst nämlich hier laufend, was sie eigentlich Cooles sagen wollte. Das heißt, wir werden nochmal einen Podcast aufnehmen.
Aber sie doch, sie antwortet ja schon ganz
mit
cool.
Mit allen Sachen, die
ich vergessen habe. Genau. Wir machen dann nur einen Podcast mit Sachen, die ich vergessen habe.
Wir lassen der Anna mal kurz Bedenkzeit und möchten euch etwas erzählen, worauf ihr schon lange wartet, uns immer wieder ausquetscht. Weil heute ist ja der 16. Und wir haben euch versprochen, dass wir erzählen, was demnächst passieren wird. Und jetzt können wir es ja sagen, und zwar am 12. Juni diesen Jahres wird der Louis mit mir zusammen Rettungsdienst fahren.
Ich komme nach Rostock, genau.
Ja.
Und wir fahren eine Schicht zusammen.
Eine ganze 24-Stunden-Schicht, mein Gott.
Ja, Christian hat sich da gekümmert. Ich freue mich schon.
Bin sehr gespannt, ob wir uns die Köpfe einschlagen von Fachkompetenz, Gerangel oder ob wir uns gut harmonieren. Aber bisher haben wir uns ganz gut verstanden.
Bisher ganz gut. Wobei der Rettungsdienst ja meist so den Weizen von der Spreu, den Spreu vom Weizen trennt.
Ja,
so.
Von der Weizen.
Nicht den Weizen von der Spreu. Genau, das wird es am 16. geben. Am 12. wird es das geben und es ist jetzt
verkündet am 16. Also dürft ihr gespannt sein, was wir dann auch noch vorhaben mit euch und was wir euch darüber erzählen und wie das so ablief. Das werden wir euch auf jeden Fall im Juni noch berichten und da könnt ihr auch ein bisschen in den Social Medias rumgammeln und gucken, was wir so machen. So Anna, jetzt aber.
Mir ist es wieder eingefallen. Nee, was typisch Rettungsdienst noch ist tatsächlich. Ah. Ja. Ist dann nachher auch quasi eine Frage an euch. Aber erstmal ist mir als Bürgerin aufgefallen, dass ganz oft an Einsatzorten, wo es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, das weiß ich ja nicht, kann ich nicht einschätzen, da seid ihr gleich gefragt, noch das Blaulicht an ist. Und wenn man keine Rollläden hat, dann kann das schon mal ganz schön nervig sein.
Ja, ich glaube, das ist... Das ist, also ein Kollege hat mir mal gesagt, in Aachen damals, Blaulicht zieht Menschen an. Also solange wir keine Arbeiten auf der Straße haben oder Absicherungsmaßnahmen müssen, dann lassen wir das Blaulicht aus. Mhm. Aber es gibt schon Kollegen, würde ich jetzt einfach mal sagen, die gerne darauf aufmerksam machen, dass der Rettungswagen jetzt hier in der Straße ist. Und ja, also es gibt da jetzt aus meiner Sicht auch keinen kausalen Grund, das anzulassen.
Ich möchte tatsächlich den Ball sogar zur Feuerwehr spielen. Also wenn Feuerwehr irgendwo einen Einsatz hat,
ja, die dann müssen natürlich immer leuchten.
Dann ist immer alles erleuchtet und hell und so weiter. Also die Arbeitsleuchten finde ich ja in Ordnung, aber das Blaulicht. Nein, also ich mache es zum Beispiel, wenn ich in die Straße komme, nachts, abends, ne, und ich kann das selbst verstehen, also dass die Leute dann wieder aufstehen oder plötzlich mit dem Hund spazieren gehen, nachts um 3. Wir machen das Blaulicht aus, einfach um die Leute nicht
kirre zu machen. Genau, einmal muss gekehrt werden morgens, den Briefkasten mal gecheckt werden.
Mhm. Ja, wobei in manchen Einsatzlagen ist es ja vielleicht aus der Perspektive der Polizei wieder mal so ein zeitliches Ding, ne? Wenn man da irgendwie schnell aus dem Auto raus muss, dass man dann einfach das Blaulicht anlässt oder auf der Straße parken muss, weil gerade nichts anderes frei ist.
Ich entscheide das auch manchmal, wenn ich merke, hinter mir sind 5 Autos in einer engen Straße, wo sie nicht vorbei kann, ob ich das einfach anlasse, um den Leuten zu signalisieren, hier geht es um einen Notfall. Mhm. Ja, dieses Warnblinklicht ist für manche immer so, ach so, ja, die parken hier.
Die sind schon wieder nur Kaffee holen.
Genau, und um denen das eben zu zeigen. Aber wie gesagt, also sonst nochmal, also abends, das wird aus. Wir sind ambitionierte Kolleginnen und Kollegen. Also die Ausrede, ich hab nicht gesehen, dass das Blaulicht noch an ist, kann ich am Tage verstehen bei Sonne, aber in der Nacht überhaupt nicht.
Nee, da muss man tatsächlich sagen, da gibt es leider keinen Grund für.
Ich habe außerdem noch eine Gemeinsamkeit gefunden, tatsächlich, durch ein TikTok-Video von dir bezüglich Hunden an der Einsatzörtlichkeit. Da kann ich aus polizeilicher Sicht auch nur sagen, dass das auch sehr schwierig ist, so wie du das beschrieben hast, ne? Dass Hundehalter möglichst die Hunde mal zurücknehmen, einschließen, was auch immer, dass die da nicht im Weg rumlaufen.
Nicht nur das, du bist eine fremde Person. Genau, und auch wenn der Hund immer lieb ist, man kann da mal eine blöde Bewegung machen oder man leuchtet ja auch, ihr habt ja auch bei euch eben die gelben Streifen mittlerweile dran, das kann den Hund schon irritieren. Ne? Wenn es dann nochmal brenzlig wird, kann der Hund plötzlich von hinten kommen und so ein kleiner Biss, der kann auch mal infektiös sein.
Ja.
Deswegen, Leute da draußen, immer den Hund wegsperren. Das ist nicht, weil wir Angst haben davor, aber es ist zu seiner Sicherheit und zu unserer Sicherheit immer ganz gut.
Also ich bin tatsächlich immer sehr imponiert, wenn man morgens irgendwie um 3 Uhr zu irgendeiner Stelle gerufen wird, wo es nur heißt Polizei vor Ort. Und man weiß nicht, was dann passiert ist, aber jedenfalls sind ganz viele Streifenwagen und dann auch nur ein Auto mit einem Diensthundeführer. Wenn du schon siehst, DHF hinten, dann ist es schon zu spät, weil da steht schon dieser Hund vor dir.
Ja. Ja, wobei die sind ja ganz gut.
Genau, aber vor denen habe ich Respekt. Also.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, der
die
macht
können
einen
ja
parat.
Ganz lieb gucken und auch ganz lieb sein, aber wenn es dann im Einsatz losgeht, dann.
Dann war es das.
Dann war es das, ja.
Mir ist vorhin noch eine Frage, die wollte ich hier schon lange stellen, aber mal so im Privaten, hast du ein bisschen Sorge, wenn du Social Media machst? Und man muss es jetzt ja mal aussprechen: Polizei ist immer in der Kritik, das merkt man ja öffentlich, dass du da dann doch ein paar Probleme privat bekommen könntest. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sind im Social Media Bereich, schreiben nicht mehr ihren vollen Namen rein oder machen Bilder von sich und öffentlich, weil sie eben auch Angst haben, dass wenn es doch mal einen Fall gibt, wo es ja zur Auseinandersetzung kommt, da jemand das heimsuchen kann. Gibt es da Sorgen bei dir? Wird das nach dem Studium weitergehen, der Account? Oder wie siehst du das? Hast du da schon Gedanken gemacht?
Also es geht mir genauso. Mhm. Ich muss jetzt auch nicht jedem meinen Nachnamen auf die Nase binden.
Der ja ist...
genau. Nein, aber im Einsatz, ganz, da bin ich ja auch jemand anderes. Ne? Da stelle ich mich dann auch mit meinem Nachnamen vor. Und wenn dann da jemand bei ist, der mich auch von Instagram kennt, dann ist das so. Wie soll ich das verhindern können? Ne? Ich wurde tatsächlich jetzt letztens schon einmal erkannt. Aber nicht angesprochen, weil ich ja im Einsatz gebunden war. Das habe ich ja schon mal thematisiert, dass das so dann nicht unbedingt möglich ist und auch nicht gut und gerne gesehen wird, muss man ja dazu sagen. Aber ich versuche da schon aus eigensicherungstechnischen Gründen darauf zu achten und auch nicht meine Dienststelle dann so preiszugeben. Ne? Das muss einfach nicht sein.
Ja. Genau. Also bei mir war es auch schon so, dass einige an die Wache gekommen sind, irgendwas abgelegt haben, also Geschenke, nichts Schlimmes. Aber ich kann mir das auch echt vorstellen, wenn das mal nach hinten losgehen könnte. Ja, pass auf dich auf dabei. Das finde ich trotzdem super, dass du das. Es ist ja immer noch eine kleine Gefahr für dich und dein Privatleben vor allen Dingen auch.
Aber deshalb halte ich ja zum Großteil auch mein Privatleben einfach daraus. Es hat ja nichts in dem Sinne dann auch mit dem Polizei-Account zu tun. Ne? Klar, so ein paar Sachen sind auch immer mal privat. Das kann man dann nicht ausschließen.
Ne? Machen es authentisch auch.
Ja, machen es auch authentisch. Und wenn ich jetzt zu Hause eine Story aufnehme, dann nehme ich zu Hause eine Story auf. Dann gucke ich natürlich, dass man nicht irgendwelche privaten Sachen im Hintergrund sieht. Ja. Ganz einfach, auch aus dem Grund, dass ich andere dann auch damit schützen möchte.
Das ist übrigens auch ein guter Tipp für Nicht-Polizistinnen und Polizisten oder andere. Ich sehe das ganz oft, die machen Livestreams am Fenster, am besten noch auf die Straße rauf oder filmen irgendwas und merken gar nicht, was sie da alles preisgeben für.
Ne? Ja,
also ich
absolut.
Bin auch ganz besorgt. Ich hatte einen Ostsee-Zeitungsartikel, wo er das unbedingt auf meiner Terrasse machen möchte und ich habe ihn wirklich darauf angegangen. Wir mussten das Foto 5-mal machen, weil ich gesagt habe, so geht's nicht. Da sieht man, wo ich wohne. Ja. Ne? Das möchte ich nicht.
Klar, es gibt auch immer noch die Leute, die so eine Ortskenntnis haben, die das immer noch herauskristallisieren können, wo man wohnt jetzt letztendlich. Mhm. Aber diesen kleinen Teil muss man dann auch irgendwo mal, sag ich mal, vergessen oder in den Hintergrund schieben, weil dann kann man gar keine Bilder mehr machen. Ne? Genauso wie irgendwie draußen auf der Straße. Meine Bilder zum Beispiel sind alle auf dem Trainingsgelände entstanden tatsächlich. Einfach auch aus dem Grund, weil ich da mehr frei, also freier bin. Ne? Ich kann jetzt nicht als Anwärterin mit meiner Uniform auf die Straße gehen und irgendwelche Bilder machen. Das funktioniert nicht. Und im Einsatz habe ich dafür keine Zeit, ganz einfach. Und dann nehme ich mir die Zeit, fahre dafür aufs Trainingsgelände und mache dann da meine Bilder.
Da frage ich mich tatsächlich, macht das dann wer macht die Bilder? Das frage ich mich immer.
Stimmt, nicht immer hältst du ein Handy in der Hand, ja.
Nein, tatsächlich nicht. Ja, sowohl als auch. Also private Freunde, mein Freund selber macht ganz viele Bilder von mir dann. Der kommt auch mit als Nicht-Kollege und darf dann die Bilder für mich machen. Oder halt auch dann ganz offiziell von der Personalbewerbung, die dann da auch verantwortliche Mediendesigner und Fotografen, sag ich mal in Anführungsstrichen, haben, die dann auch zur Verfügung stehen.
Schön. Hast du einen, du hast ja auch Fotos, Luis, ne?
Ja, ab und zu macht ein Kollege, ab und zu nicht. Da kriegt man das Handy dann gut postiert, aber Keine Ahnung, mir ist das immer so ein bisschen unangenehm tatsächlich. Also deshalb hoffe ich immer, dass nie einer vorbeikommt, so, weil es ist ja dann schon so, hat ja schon was von selbstdarstellerhaft sein.
Ich mache manche Fotos auch wirklich nachts, wenn der Kollege schläft und die Kollegin.
Deshalb mache ich auch mal nachts einen Livestream. Und immer wenn irgendein Geräusch ist, siehst du den Sammy so völlig erschrocken, dass er da reinkommt.
Aber mittlerweile wissen es alle Kollegen und sind voll dabei. Also ich weiß nicht, wie ist das so in deiner Wache? Die wissen das ja wahrscheinlich alle.
Ich glaube, man kann das nicht vermeiden, dass das irgendwann alle wissen. Ne? Also auf meiner Wache ist es natürlich auch angesprochen worden und die Kollegen wissen Bescheid. Aber trotzdem bin ich da eigentlich nicht so eine, die dann die Kamera aufmacht und einfach mal so durch die Wache geht.
Ich meine, man will ja auch nicht irgendwie so das Image erreichen. Das sagt ja der Bürger immer, wenn er irgendwie sieht, ihr sollt keine Bilder machen, ihr sollt arbeiten. Also als ob man 24/7 nur arbeiten würde. Aber natürlich will man natürlich auch nicht, dass irgendwie im Dienst der Eindruck entsteht. Keine Ahnung, jetzt wenn der Luis kommt oder wenn die Anna da ist, die ist ja nur mit ihrem Handy und die Social Media beschäftigt und ist ja da, um zu arbeiten.
Das geht ja allein aus dem Grund schon nicht. Ne? Wir müssen ja da vor Ort die Aufgaben erfüllen. Ja, und richtig. Wenn dann mal irgendwann die Zeit
macht ihr mal die Befragung. Ich muss noch kurz...
Genau, ja, das geht natürlich nicht.
Das ist bei uns auch so. Ne?
Ja. Ja, absolut. Aber das sind so Sachen, wo dann mich Leute fragen, ja, machst du das denn nicht auch, also kannst du das nicht auch an der Einsatzörtlichkeit selbst machen? Nein, ich habe dafür keine Zeit. Wie soll das funktionieren?
Das sind auch viele, die uns fragen, machst du mal ein Live von Einsatzfahrt oder sowas?
Das finden die Leute sehr aufregend, aber dafür gibt es einschlägige Dokumentationen. Da kann man sich dann anschauen.
Ja, wo das auch einfach besser dokumentiert werden kann.
Ne? Und das heißt nicht auf Streife die Spezialisten, möchte man ganz gut. Weil ganz viele immer fragen, was ich davon halten würde. Nichts.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Nee, tatsächlich nicht.
Dann hauen wir dir jetzt nämlich unseren sogenannten Fragenhagel.
Also eine Frage hätte ich tatsächlich
noch. Ja, noch eine?
Dann eine abschließende. Also ich finde immer, wenn man irgendwie liest, Polizei vor Ort, dann hat für mich so ein Einsatzstichwort und so ein Einsatz gleich eine ganz neue Aufregung irgendwie. So, weil ich finde das spannender, irgendwie so mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch wenn die Feuerwehr da ist. Einfach ist irgendwie spannender, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach, weil man mehr Blaulichtautos sieht, ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich es aufregender, zu so einer Einsatzstelle zu fahren, als dann, keine Ahnung, irgendwie zu einem 0815 in Anführungsstrichen Einsatz. Und hast du das auch, dass du dir denkst, so, oh, das ist aufregend, Rettungsdienst ist auch auf Anfahrt oder...
Ja, das sind ja meistens auch schon dann die spannenderen Einsätze, ne? Muss man ja ganz klar sagen, weil wenn so viele Leute involviert sind, wenn so viele verschiedene Institutionen da vor Ort sind, dann hat das ja schon was ganz anderes zu bedeuten. Und für uns heißt, wenn ihr dabei seid, ja auch eigentlich immer auch Blaulicht an und hin, ne? Und gerade die Blaulichtfahrten sind für mich im Moment immer noch sehr, sehr spannend und aufregend.
Ja, gerade in so einem kleinen Streifenwagen, ne? Also stelle ich mir nochmal anders vor, als mit so einem RTW, der braucht ja seine Zeit, bis er mal aber so einen kleinen Streifenwagen, die flitzen ja da teilweise schon. Da
ploppt mir gleich wieder eine Frage, gibt es etwas, wovor du Angst hast im Job? Worauf du treffen könntest? Oder?
Angst nicht, aber Respekt.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist die richtige Pressesprecherantwort.
Nee, aber das ist tatsächlich so. Also Respekt sollte man vor vielen Sachen haben, finde ich. Aber Angst schränkt einen zu sehr ein. Und dementsprechend, ich muss sagen, wovor ich Respekt habe und wirklich großen Respekt, sind so schwere Verkehrsunfälle, wo es dann auch tödlich endet. Oder so Bahnleichen. Das muss ich jetzt auch erstmal nicht haben. Ich habe schon viel erzählt bekommen von erfahrenen Kollegen, die sowas hatten. Ja, und das sind wirklich so Sachen, die brauche ich nicht.
Da halte ich es übrigens mit einem Satz, den hat mal ein Feuerwehrmann in Feuer und Flamme gesagt, fand ich sehr wichtig. Was man nicht sieht, das muss man nicht verarbeiten. Ja. Also deshalb, ich nehme auch immer zur Kenntnis, dass da irgendwas ist, aber ich muss jetzt auch nicht da noch dahin und mir das anschauen.
Ja, wobei, das sehe ich wieder ein bisschen anders. Okay. ja, bei Bahnleichen würde ich es mir vielleicht auch nochmal zweimal überlegen, aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, versuche ich in der Ausbildung alles mitzunehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Und was man nicht sieht, muss man auch nicht verarbeiten, ist der Grundsatz, klar, wird mir später auch so gehen, aber wenn ich jetzt die zweite Frau bin, die das gerade besser verarbeiten kann als mein Streifenpartner, dann muss ich das ja auch machen können. Und dann will ich irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet sein. Und dementsprechend habe ich tatsächlich auch schon einmal im Praktikum mir was angeguckt, was ich mir nicht unbedingt hätte angucken müssen. Aber einfach auch aus Neugier und wie ich mit der Situation umgehen kann, habe ich es mir angeguckt.
Auch ihr habt die psychosoziale Notfallversorgung und könnt die nutzen in dieser Zeit.
Was mich tatsächlich interessieren würde, das abschließend, das bekommen wir ganz oft zu hören, da bekomme ich auch oft Nachrichten, wo ich immer wieder schockiert bin, wenn ich solche Nachrichten lese. dass es ja tatsächlich wohl immer noch nicht so im Rettungsdienst verbreitet ist, Thema Frauen im Rettungsdienst in diesem Beruf, dass es immer noch Männer gibt, die dann irgendwie Sprüche drücken oder sonst was, was halt gar nicht geht, noch völlig überflüssig ist. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, also ich beobachte schon, würde ich sagen, dass mehr Frauen zur Polizei gehen. Und man sieht ja auch neuerdings auch teilweise auch nur Frauen auf einem Streifenwagen. Mhm. Was ich nicht schlimm finde, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, kein Geschlecht hat diesen Beruf erfunden und deshalb den Anspruch, dass dieses Geschlecht diesen Beruf am besten ausübt, dass andere das bestenfalls versuchen kann, das so gut zu machen. Was mich aber trotzdem interessieren würde, da es ja vielleicht trotzdem so vereinzelt so Schubladendenken gibt, hast du manchmal so den Eindruck, dass vielleicht so ein Kollege sagt, ja, lass mich das mal machen, ich bin der Mann oder so? Dass du irgendwie, oder sagt man, was ich immer sage, die Emanzipation hört beim Schleppen nicht auf?
Da hätte ich die Frauenexpertin wieder mitbringen müssen. Da ist eine Kollegin Jasmin ganz involviert. Dazu haben wir tatsächlich auch von der Polizei in öffentlichen Podcast eine Podcast-Folge zugemacht. Frauen bei der Polizei. Nur mal als Werbung jetzt mal eingeschoben. Ne?
Kann man ja mal suchen gehen, ne? Wenn man sich ein bisschen interessiert.
Ja. Mir persönlich fällt halt einfach auf, dass mir vermehrt Frauen schreiben, die Sorge haben, dass sie es nicht schaffen könnten. Mhm. Ne? Das ist eher so das Thema dabei. Und Kollegen, die sagen, Frauen haben bei der Polizei nichts zu suchen, sind mir jetzt nicht so begegnet. Ist, denke ich, aber auch ganz unterschiedlich. Ne? Polizei ist auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft und dementsprechend gibt es da bestimmt auch Leute, die das so sehen. Mhm. Aber inzwischen sind die Frauen auch einfach angekommen. Ne?
Merkst du das von den Bürgerinnen und Bürgern draußen? Ein anderer Umgang mit Frauen? Also wenn da eine Frau auftritt, dass man da doch
vor allem dann auch
weniger oder mehr Respekt bekommt. Ja.
Wobei sie ja sehr groß ist. Also ich glaube, dann ja eher schon viele Respekt.
Respekt verschaffen tut man ja irgendwie von selbst. Also ne, wie man auftritt und so, das macht ja schon einiges aus. Und ich denke, da liegt so der Kern der ganzen Sache drin. Ne? Man verschafft sich den Respekt dann. Oder man muss auch mal zurückstecken können, wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer die Frau gerade nicht gesprochen werden will, sondern der Mann, dann, bevor diese Situation irgendwie eskaliert oder so, dann steckt man halt mal lieber zurück.
Also ja, wir haben jetzt 1:10 gequatscht tatsächlich. Ich bin überrascht, die Zeit verging ja wie im Fluge. Freuen uns, dass die Anna, auch auf Instagram bekannt unter Ruhrpott, wie der Ruhrpott, _Polizistin, sich hier Zeit genommen hat, beziehungsweise freigestellt wurde, um hier heute in unserem Podcast zu gastieren. Auch vielen Dank an die Yvonne, die extra aus Köln angereist ist, um das Ganze zu begleiten an der Stelle. Danke an den Christian, der extra aus Rostock kam, um dann nicht auf Aufnahme zu drücken. Und auch danke an mich für die Freundlichkeit. Nein. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, ich fand auch, dass sie super geredet hat.
Ja, absolut. Also klasse gemacht dafür, dass du ja vorher gesagt hast, dass du ein bisschen aufgeregt bist.
Ja,
schön.
Ab und zu ist der Pott ja auch mal so ein bisschen durchgekommen. Ne? Ja,
und ich kann nur sagen, also Yvonne hat ganz oft genickt.
Genau, ne?
Und immer. Und, ne? Es ist wirklich, wirklich interessant. Immer mit, aber so muss es eben sein. Euch da draußen wünschen wir ja schöne sonnige Tage, ja, und schöne Feiertage jetzt noch demnächst.
Genau, bleibt gesund.
Genau.
Ihr auch.
Hast du noch was Abschließendes zu sagen?
Ich möchte mich einfach nur bedanken, dass ich hier sein durfte und freue mich auch als erster Gast hier gewesen zu sein.
Ja.
Das muss man ja auch mal betonen.
Die Anna wird ja auch noch was bekommen.
Richtig, sie bekommt von uns noch eine Retterview-Tasse und zwar eine ganz spezialisierte, nicht die üblichen, die man im Handel bekommt. Gäste bekommen von uns immer noch was ganz Besonderes dazu.
Das bekommen
was,
Gäste das kann, nämlich immer.
Was, das kann sie dann auch in ihrem Social-Media-Account nachher dann zeigen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf.
Ja. Sehr gut.
Ja, in diesem Sinne. Tschüssi.
Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.